Die drei übrigen Damen, sie waren nur fünf, bildeten eine Art Aristokratie und blieben der Gesellschaft des Oberstocks vorbehalten, sofern freilich sie unten nicht aushelfen mussten und es oben leer war. Der Jupiter-Salon, wo die Bürger zusammentrafen, war blau tapeziert und mit einem großen Stich geschmückt, der Leder unter einem Schwan darstellte. Diesen Ort erreichte man mittels einer Wendeltreppe, die hinter der schmalen, bescheiden anmutenden Haustür begann, über der die ganze Nacht hinter schützendem Gitter eine kleine Laterne brannte, ganz wie man sie noch in manchen Städten in Mauernischen zu Füßen der Madonna brennen sieht. Das feuchte alte Gemäuer roch leicht nach Schimmel. Für Augenblicke wehte ein Hauch Eau de Cologne durch die Flure, oder eine halboffene Tür unten ließ wie Donnerkrachen das pöblige Geschrei der im Erdgeschoss trinkenden Männer durch alle Stockwerke schallen, so daß die Herren im Ersten beunruhigt und angewidert die Gesichter verzogen. Madame, auf vertraulichem Fuß mit den Freunden des Hauses, pflegte den Salon nicht zu verlassen und interessierte sich für die Neuigkeiten der Stadt, die ihr von den Herren zugetragen wurden. Ihr ernstes Reden setzte sich ab von dem nichtigen Geschwätz der drei Frauen. Es war gleichsam der Ruhepol in den zweideutigen Witzeleien der bäuchigen Biedermänner, die sich allabendlich der ehrsamen und mediokren Ausschweifung ergaben, ihr Glas Likör in Gesellschaft öffentlicher Mädchen zu trinken. Die drei Damen oben nannten sich Fernand, Raphael und Rosa das Aas. Da das Personal begrenzt war, hatte man versucht, eine jede gleichsam zum Muster, zum Inbegriff eines weiblichen Typus zu machen, damit jeder Kunde wenigstens annähernd die Verwirklichung seines Ideals fände. Fernand stellte die schöne Blondine dar. Ziemlich groß, fast fett, weichfleischig, ein Mädchen vom Land mit Sommersprossen, die einfach nicht verschwinden wollten, und mit gestutzten, strohblonden Haaren, hell und farblos wie gestrählter Hanf, die spärlich den Schädel bedeckten. Raphael, eine Marseiller Hafennutte, spielte die unerlässliche Rolle der schönen Jüdin, mager, mit vorspringenden Backenknochen, darauf eine dicke Schicht Rouge. Ihre schwarzen Haare, mittels Rindermark auf Glanz gebracht, formten Schmachtlocken an den Schläfen. Ihre Augen, hätte man schön genannt, wäre das Rechte von einem weißen Fleck in der Hornhaut nicht entstellt gewesen. Ihre gebogene Nase senkte sich über das vorgeschobene Gebiss, darin zwei neue Oberzähne von den unteren abstachen, die mit den Jahren gedunkelt waren wie altes Holz. Rosa, das Aas, eine kleine Fleischkugel, lauter Bauch auf winzigen Beinen, krähte von morgens bis abends abwechselnd schlüpfrige oder schmalzige Couplets, erzählte endlose, nichtssagende Geschichten, hörte nur auf zu reden, um zu essen und zu essen, um zu reden, war in ständiger Bewegung, geschmeidig wie ein Eichkätzchen, trotz ihres Fettes und der Kürze ihrer Pfoten. Und ihr Lachen, eine Kaskade schriller Juchzer, gellte alle Augenblicke durchs Haus. Bald hier, bald dort, aus einem Zimmer, unterm Dach, aus der Kneipe, überall und um nicht. Die zwei Frauen von unten, Louise, die Nudel mit Spitznamen, und Flora, die Schaukel genannt, weil sie ein bisschen hinkte, die erste immer als Freiheit mit Trikolorenschärpe, die andere als Fantasiespanierin mit Kupfermünzen im karottroten Haar, die bei jedem ihrer unegalen Schritte klimperten, sahen aus wie Küchenmägde, die sich zum Karneval herausgeputzt haben. Allen Frauen aus dem Volke gleich. Nicht hässlicher, nicht schöner. Richtige Schankmädchen eben, hießen sie im Hafen nur die zwei Pumpen.